Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Moin ihr, da ist es wieder, das Bielefeld-Trauma. Werder scheidet in der ersten Runde des DFB-Pokals auf der Alm aus und die Enttäuschung ist groß. Lange Zeit konnte sich die Mannschaft von Horst Steffen noch in der Unterzahl behaupten, in der 90. plus 3 dann der Todesstoß durch ein Tor ausgerechnet des Ex-Bremers Young. Das Problem, es ist nicht nur das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, sondern die verlorene Partie offenbart die zahlreichen Baustellen, die Werder gerade hat. Der Spielumbau, verletzte Spieler, offene Posten, die es noch zu besetzen gilt, womit wir auch schon beim fehlenden Geld wären. Müssen wir natürlich drüber reden mit euch, die sich wie immer einschalten können. Und das habt ihr auch getan unter unserer WhatsApp-Nummer der 0160 982 1-3x8 und die 4. Und mit einem wahrscheinlich ziemlich angefressenen Malte Bürger, meinem Kollegen der Deichstube, der sich die Kulisse in Bielefeld nämlich gestern geben musste. Ja, das war ein Stich ins Werder-Herz gestern, oder Malte?
Schönen guten Morgen erstmal.
Moin, genau.
Wieso angefressen? Nee, überhaupt nicht. Also ich nehme das ja nicht persönlich. Also keine Frage. Ich fand grundsätzlich Bombenstimmung im Stadion. Also das muss ich wirklich großes Kompliment aussprechen. Ich mag solche Pokalabende, liebe ich richtig. Umso schlimmer, dass sie aus Werder Sicht natürlich schon vorbei sind. Angefressen bin ich nicht. Aber klar, also aus Werder Sicht, jeder, der es mit Werder hält, kann ich total verstehen, dass der richtig angefressen ist. Werder hat jetzt wirklich nicht miserabel gespielt. Das kann man, glaube ich, festhalten. Aber nach dem Platzverweis ging es eben dahin. Und die Gründe, die dazu geführt haben, wie du eben auch schon angedeutet hast, die sind ja nicht neu, sondern die liegen klar auf der Hand und im Prinzip war es ja eine Niederlage mit Ansage.
Also du nicht angefressen, ich schon und ihr auch übrigens, wenn ich eure Kommentare so lese, die zahlreich reingekommen sind, darüber freuen wir uns, denn wir starten ja jetzt wieder neu durch in dieser Saison. Angefressen deshalb, ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um die Partie auf dem Feld, sondern es geht vielmehr um die Baustellen drumherum und da legen wir heute mal den Finger in die Wunde, denn Werder hat sich ja klare Ziele gesetzt und die gilt es zu erreichen, so wie es jetzt aussieht mit der Aufstellung sehe ich das noch nicht so ganz. Wir haben uns übrigens auch Ziele gesetzt. Wir wollen mit unserem Podcast künftig wieder ein wenig knackiger und kürzer werden. Allerdings, wenn ich so auf die Agenda heute schaue, ist das wahrscheinlich ähnlich herausfordernd wie der Job, den Horst Steffen gerade hat, nämlich ohne Spieler eine erfolgreiche Mannschaft zu formen. Aber
ich antworte nur einsilbig.
Ja, du merkst auch schon, also das hat ja immer zur Folge, dass man dann automatisch schneller redet. Das macht es aber nicht besser. Lass uns doch zunächst mal mit dem anfangen, was wir auf dem Feld gestern gesehen haben. Werder hat sich ja erstmal nicht so schlecht verkauft. Es gab ja einige Chancen, insbesondere in der ersten Halbzeit, durch Gröhl, durch Ginma und Agu. Allerdings, ja, es hat die Durchschlagskraft gefehlt. Nach vorne ist noch Luft nach oben, um es mal diplomatisch zu sagen, oder?
Ja, genau so ist es. Also das ist ja ein altbekanntes Problem. Werder hat während dieser Vorbereitung enorme Probleme gehabt, sich Chancen herauszuspielen und die dann aber eben auch gewinnbringend umzumünzen. Das war eben da auch genau zu sehen. Du hast diese Bombenchance durch Marco Grüll. Wenn er die reinmacht, geht das Spiel wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung. Auch Justin Ginma und eben auch Felix Agu, die können da viel mehr aus ihren Situationen machen. Werder ist ein bisschen schwierig reingekommen in die Partie, hat sich dann aber gefangen, hat das komplett unter Kontrolle gehabt. Dafür, dass eben vorher alle gesagt haben, ist das undankbarste Los, was du kriegen kannst in der ersten Runde, ist es ja auch. Gegen Tabellenführer zweiter Liga, Pokalfinalist des Vorjahres, mit der Vorgeschichte, die Werder da in Bielefeld hat, haben sie das wirklich auch unter den allen Widrigkeiten zum Trotz, die es da eben gibt, momentan bei Werder echt ordentlich gemacht. Natürlich mega Glück gehabt, schon kurz vor der Pause, dass es da nicht Platzverweis für Senelin gibt. Also da hätte sich niemand beschweren dürfen, wenn Werder schon da in Unterzahl gewesen wäre. Und dass dann aber eben diese Nummer nach der Pause kommt, wo so ein erfahrener Profi wie Leo Bittencourt innerhalb von 3 Minuten waren es ja, glaube ich, da 2 gelbe Karten zieht. Ja, wie die zustande gekommen sind, ist ein bisschen unglücklich. Beim zweiten ging dann so ein Fehler von Patrice Čović, dem Youngster, voraus. Aber trotzdem, das kann er noch anders lösen. Das muss er einfach anders lösen, wenn er kurz zuvor gelb gesehen hat. Und dass Werder dann natürlich Probleme bekommt, in Unterzahl, in dieser Atmosphäre, in diesem Stadion dann weiterhin zu bestehen, ist dann irgendwann auch klar, dass der Treffer dann natürlich hinten raus dann auch nochmal so reinfällt, nach einem Fehler des, wie ich fand, insgesamt schwachen Felix Agu, der da den Ballverlust sich erlaubt und dann hinten eben diese Lücke auch vorhanden ist, die Bielefelder dann genutzt haben. Das war dann echt die negative Kirsche auf der Sahne.
Ja, das war die Quintessenz halt dessen, ne, was in der 54. Minute passiert ist. Ich hatte ja noch so ein bisschen Resthoffnung, weil ich dachte, Mensch, in der letzten Saison haben wir häufiger auch mal ein Werder Bremen gesehen, das in Unterzahl sehr gut agiert hat. Aber dann hast du auch gemerkt, klar, also Bielefeld ist absolut am Drücker, ne? Die hatten das Spiel dann in der Hand und dann lassen die Werderaner auch noch Körner. Das hat man eben auch gesehen, dass der ein oder andere Spieler da nicht mehr so richtig konnte, wie Wöber beispielsweise. Eins ist klar, auf wen immer Verlass ist und wer immer frische Knochen hat, ist unser Taktikexperte und Deichstubenfreund Tobi Escher. Der hat uns den Pokalfall seziert und hier ist einmal mehr seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Alles neu macht die neue Saison bei Werder Bremen. In den vergangenen Jahren durfte ich häufig in der Taktikanalyse dasselbe analysieren. Unter Ole Werner wurde häufig ein 5-2-3 gespielt. Es gab relativ wenig Veränderung. Jetzt in der neuen Saison unter Horst Steffen gibt es massive Veränderungen. Er will den gesamten Spielstil einmal umkrempeln. Das beginnt bei der Formation. Es ist jetzt eine Viererkette, die Formation der Wahl in der Abwehr. Werder agiert aus einem 4-2-3-1 heraus. Es sind aber vor allen Dingen eher die strategischen und taktischen Abläufe. Steffen möchte den Gegner früher unter Druck setzen, seine Mannschaft soll riskanter spielen, sie soll das Spiel öfter flach in die Halbräume eröffnen. All diese Facetten konnte man nun auch schon gegen Bielefeld beobachten. Werder hat die Bielefelder früh unter Druck gesetzt mit einem 4-2-4, also alle vier Angreifer sind vorne mit draufgegangen, haben die Zuspielwege zwischen den gegnerischen Verteidigern gekappt. Auch der ballnahe Außenverteidiger ist immer wieder vorgeschoben, hat immer wieder mithelfen müssen im Pressing. Das war insgesamt sehr riskant, hat aber gut funktioniert. Bielefeld hat zwar versucht, das Spiel hinten aus dem eigenen 4-3-3 flach zu öffnen, sie haben es aber selten hinbekommen. Werder war hier die dominante Mannschaft. Auch offensiv hat man vieles Neues gesehen, da hat man viele Pässe in den Halbraum gesehen, viele kleine Kombinationen auf engem Raum. Romano Schmid, der immer wieder versucht hat, das Tempo zu verschärfen mit direkten Ablagen, da hat noch so ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt. Das ist auch, glaube ich, das große Problem bei Werder aktuell, worüber ihr ja auch sprecht. Das Thema Stürmer, wer ist der Spieler, der eigentlich da mit dem zweiten Kontakt mal zum Abschluss kommt, wenn man eben die Tiefe gefunden hat. Bis zur 54. Minute war es ein okayes Spiel von Werder. Danach war alles von dieser roten Karte überschattet. Werder musste in Unterzahl im 4-4-1 sich weit zurückziehen. Bielefeld hat aus dem 3-4-3 zwar nicht viele Chancen herausgespielt, aber dann im entscheidenden Moment doch den Konter gesetzt, den freien Raum auf der gegenüberliegenden Seite gefunden. Eben auch so ein Ding mit einer Viererkette, dass man da eben die gegenüberliegende Seite nicht so gut absichern kann. Aber für ein allgemeines Fazit ist es zu früh, aber für das Projekt Steffen ist es natürlich erstmal eine sehr, sehr schlechte Nachricht, dass es direkt mit einer Niederlage losgeht, auch wenn man sagen muss, sie nicht im Spielsystem begründet lag, sondern in der roten Karte.
Ja, das neue Spielsystem wird hier angesprochen und da durften wir uns ja schon auch so ein bisschen inspirieren lassen durch die Testspiele. Allerdings muss ich sagen, war ich da nicht ganz so euphorisch. Wie bewertest du es denn und vor allem, wie lange wird es brauchen, bis sich die Spieler da gut drauf eingestellt haben? Denn die haben ja im Moment für sich auf dem Spielfeld zwei Baustellen, also einmal neues Spielsystem und dann eben viele neue Spieler, die auch ongeboardet werden müssen, wie man das so schön neudeutsch sagt.
Ja, also ich glaube, dass diese Umstellung im Großen und Ganzen gar nicht das große Problem ist. Jeder Verteidiger zum Beispiel hat in seinem Leben sehr, sehr häufig schon die Viererkette gespielt. Also die sollte man im FF können und oder aus dem FF können. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Werders Profis aktuell mit dem neuen System fremdeln. Werders großes Problem ist einfach im Moment die Kaderstruktur, dass du nicht genügend Qualität auf den einzelnen Positionen und auch dann auf der Bank hast. Das war gestern, glaube ich, auch ein ausschlaggebender Faktor, dass da einfach nicht genügend Qualität nachrücken konnte, um dann vielleicht auch in Unterzahl das Spiel noch viel offener zu gestalten. Deswegen auch das, was wir gespiegelt bekommen von den Spielern, ist, dass sie sich wohlfühlen mit dem, was neu ist. Natürlich werden sie jetzt anders gefordert und das muss sich alles noch richtig eingrooven. Aber ich sehe Werder da nicht auf einem Holzweg und würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, lass uns bitte wieder alles zurückkehren und wieder so machen wie vorher. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Aber dafür müssen eben alle Parameter stimmen. Und die sind, glaube ich, momentan nicht vorhanden. Und das liegt eben weniger am Trainer als an anderen Faktoren.
Ja, und da waren auch die Reaktionen gestern nach dem Spiel eindeutig. Also zum einen hatten wir in Tränen aufgelöst Michael Zetterer. Da kommen wir gleich noch zu, denn auch dafür gibt es ja sehr, sehr wahrscheinlich einen Grund. Und dann hatten wir den mächtig angefressenen Marco Friedel.
Oh, ja.
Der musste schon mit den Fans am Spielfeldrand ins Gespräch gehen. Was heißt musste? Er hat sich dem gestellt, was ich immer großartig finde, dass Spieler in so einer Situation dann auch wirklich Rückgrat zeigen. Und der war richtig angefressen. Ne? Ich meine, der hat ja jetzt auch gerade eine schwierige Rolle. Also zum einen muss er natürlich vor dem Mikro, vor den Medien da sein Mann stehen und muss Erklärungen finden für einen Umstand, für den es vielleicht gerade keine Erklärung gibt. Also ich fasse das mal kurz zusammen für alle die, die vielleicht nicht alles auf dem Schirm haben, aber eure Kommentare zeigen, ihr blickt da natürlich absolut durch. Werder gehen so langsam die Alternativen aus, ne? Das haben wir gestern gesehen. Wir haben wenig Geld zur Verfügung, das ist nichts Neues. Duxch ist jetzt für 2 Millionen weg, hatte eigentlich einen Marktwert von 6. Da gibt es diverse Gründe für. Zetti geht höchstwahrscheinlich, vielleicht Greta gerade im Moment, wer weiß das schon, wohl auch damit Geld in die Kasse kommt. Dann setzt du auf einen 10 Millionen Euro Samuel Mbangula. Das ist ein Betrag, da sagen viele, naja, da hätte man jetzt auch 2 oder 3 andere Spieler mit finanzieren können. Und dazu haben wir ganz, ganz viele Meldungen von euch gekriegt. Die eine, die kommt hier.
Wie kann es sein, dass Werder im Sturm zum Pflichtspielstart immer noch keinen Spieler verpflichtet hat? Das geht in meinen Kopf nicht rein. Man hat immer davon gesagt, man will den Kader frühzeitig zusammen haben. Man hat aber noch so viele Baustellen. Auch das Mittelfeld. Man hat praktisch Stay und Lean gesetzt, wenn einer von denen ausfällt. Kommt mit Bittencourt Eier, der schon sehr, sehr abfällt, muss man ganz ehrlich so sagen. Der für mich auch zumindest rein sportlich die Qualität nicht mehr hat, auch für die Bundesliga. Ja, und einfach von einem Albero und möchte ich gar nicht sprechen. Und das wird mir nicht wundern, wenn die bei dem Programm alle in die Hose gehen. Und dann läuft man sofort der Musik hinterher und wenn es blöd läuft, steht man wahrscheinlich schon nach den ersten Spielen mit ganz unten mit drin. Tja, und dann dürfte wahrscheinlich auch schon der Kopf eine Rolle spielen. Und so leid es mir tut, auch der Trainer unter Druck geraten. Obwohl er für mich dann die ärmste Sau ist, die am wenigsten dafür kann. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich habe mich auch schon gefragt, weiß Horst Steffen eigentlich, worauf er sich da eingelassen hat? Ich meine, das Verletzungspech ist das eine, ne? Da kannst du nicht mit rechnen, dass zwei Leistungsträger wie Weiser und Stay zeitgleich und längerfristig ausfallen. Dennoch muss man ja sagen, die Frage habe ich mir gestern auch gestellt, sitzt demnächst irgendwie die U13 auf der Bank bei Werder? Weil es ist irgendwie so ein Stück weit alternativlos. Und die Frage ist ja auch, wieso ist immer noch kein neuer Stürmer verpflichtet? Ich meine, du hast jetzt wochenlang auf Silva gewartet. Der Zug ist abgereist Richtung Spanien.
Genau, sieht zumindest so aus. Laut spanischen Medienberichten zu 99% geht er nach Spanien. Da hat man sich dann also zu sehr drauf versteift. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, was alle nervt. Also ich bin mir auch sehr sicher, ja, sie haben versprochen, es wird noch was passieren. Natürlich wird auch noch was passieren. Es sind ja noch irgendwie 10 Tage, sind es, glaube ich, insgesamt, bis das Transferfenster schließt. Und wie man Werder kennt, wird dann hinten raus auch noch was passieren. Aber das ist mir eben auch zu spät. Also du hattest 8 Wochen Zeit, dich auf dieses Spiel vorzubereiten. Du wusstest vor 8 Wochen, wie der Gegner heißt. Du wusstest, dass diese Aufgabe knallehart wird. Und dann hast du, meiner Meinung nach, dich bestmöglich darauf einzustellen, also beziehungsweise deinen Kader so zusammenzubasteln, dass er diese Aufgabe eben auch bestmöglich lösen kann. Dass du dann eben nicht genügend Spieler zusammenbekommst, dass der Sturm momentan ja im Prinzip fast nicht so genannt werden darf, weil er A, keine Tore schießt und B, einfach nicht genügend Personal da ist, finde ich, ist ein ganz, ganz bedenkliches Zeichen. Und man muss ja fast sagen, mit diesen 2 Verpflichtungen, die es auf jeden Fall geben soll, nämlich eine im Sturm und auf der rechten Seite als Backup, damit ist es ja eigentlich nicht getan. Und es müsste ja viel, viel mehr passieren, um wer da wirklich auch in der Fläche so gut aufzustellen, dass man eben auf Verletzungen, auf Spieleinflüsse während einer Partie, auf Platzverweise und Sperren adäquat reagieren kann. Und so groß ist diese Ausfallliste denn dann eben doch nicht. Also das klingt jetzt alles mega blöd, aber im Ende fehlen nur Stay, nur Weiser und nur Amos Pieper. Das sind gerade mal 3 Verletzte und trotzdem geht der Kader gefühlt auf dem Zahnfleisch. Und es ist gut und richtig, jetzt mehr auf die Jugend zu setzen. Und natürlich machen die dann auch mal Fehler. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht das Allheilmittel, da 5 Youngster reinzuschmeißen, die jetzt plötzlich irgendwie in diesem Gesamtkonstrukt funktionieren sollen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Marco Friedel so richtig, richtig aufgeregt hat gestern. Er sagt, wir geben ab, aber wir müssen halt auch mal jemanden holen. Und damit hat er, glaube ich, sehr, sehr vielen aus der Seele gesprochen. Und was ihn halt frustet, ist natürlich, dass der sportliche Aspekt dieses Pokalaus an sich, dass er als Kapitän, natürlich weiß er, dass das zu seiner Aufgabe gehört, aber er steht wirklich Woche für Woche bei uns und möchte, glaube ich, naja, nicht möchte, aber er weiß auch, dass er nicht viel mehr sagen kann als das, was er tut, weil es ihn sonst in die Bredouille bringen würde. Und es hilft natürlich auch nicht. Jeder weiß im Verein und jeder weiß auch extern, dass sich die Spieler natürlich auch mehr Verstärkung wünschen. Marco Friedl hat das mehrmals betont, hat es gestern auch nochmal betont. Aber natürlich schlägst du als Spieler dieses Clubs jetzt auch nicht auf deine Verantwortlichen ein. Aber es war deutlich zu hören, dass er natürlich mit dieser gesamten Entwicklung im Moment überhaupt nicht zufrieden ist.
Ja, wobei ich mir manchmal auch denke, vielleicht muss es mal richtig krachen. Ich meine, Jürgen aus dem Hunsrück beispielsweise tut es, ja. Aber weißt du, nach vorne immer so zu tun, ja, wir sind dran, wir sind dran. Also ich will mich da jetzt gar nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Ich nehme lieber Jürgen aus dem Hunsrück mit rein. Der schreibt nämlich, moin ihr Lieben, es ist echt übel, den Kader nicht zum Saisonstart komplett beisammen zu haben. Ich kann unter anderem nicht verstehen, warum zum Beispiel Duxch abgegeben wird, ohne den Ersatz zu haben. Die anderen Vereine geben unter anderem Schmidt für Werder erst frei, wenn der Ersatz da ist. Das ist ein heikler Start in die Bundesliga-Saison, beziehungsweise das kann es werden. Und die Teilnahme am geilen Pokal ist jetzt schon vorbei. Ich hoffe, das Team und Horst Steffen bekommen dann schnell die Kurve, beziehungsweise das Management die nötige Verstärkung. Also was das Timing angeht, da finde ich, das ist ein wichtiger Aspekt, sollten wir mal drüber reden. Warum macht es Werder nicht auch so, dass erst Duxch abgegeben wird, wenn Ersatz da ist? Kann sich Werder das schlichtweg nicht leisten, weil einfach die finanziellen Mittel zu eingeschränkt sind oder woran?
Also der finanzielle Aspekt spielt sicherlich eine Rolle. Wenn du die Möglichkeit hast, endlich, und das muss man ja so sagen, Einnahmen zu generieren, weil es ist ja jetzt nicht so, als würden da die Interessenten im Moment Schlange stehen. Und das ist in den letzten Jahren auch schon so gewesen. Diese großen Angebote, auf die man gehofft hat, um aus Spielern richtig viel Geld zu generieren, die gab es einfach nicht. Und jetzt hat man halt dann diese Chance bei Marvin Duxch ergriffen. Natürlich wäre es gut gewesen, gleich einen Ersatz da zu haben. Andererseits muss man eben auch sagen, Marvin Duxch war ohnehin verletzt. Ich bezweifle auch, dass er rechtzeitig fit gewesen wäre für dieses Spiel. Insofern kann ich verstehen, dass man ihn zu diesem Zeitpunkt dann abgegeben hat. Aber natürlich sollte man grundsätzlich eigentlich immer jemanden in petto haben, wenn du jemanden auch weggibst. Und auch das ist dann wieder das, was Marco Friedl eben angemahnt hat. Du kannst nicht nur abgeben und abgeben, du musst auch mal holen. Und deswegen haben wir alle, glaube ich, dieses Gefühl, dass diese zwei Verpflichtungen, die es noch geben soll, eben partout nicht reichen.
Ja, und da haben wir eine weitere Stimme zu, die sagt nämlich, und ihr Lieben, an der Stelle nochmal der Hinweis auch so für die neue Saison, liefert gerne eure Namen mit, wenn ihr die denn hören wollt. Ansonsten bleibt's anonym, wie in diesem Fall. Ich zitiere, ich kann Ole Werner immer mehr verstehen. Wie kann man so eine Kaderplanung machen? Das ist stümperhaft. Die Besten lassen wir gehen und wir haben keinen Ersatz. Wenn die Führung wenigstens gesagt hätte, dass wir wieder von unten anfangen. Und nun lassen die auch noch unsere Nummer 1 gehen. Und Schmied muss auch noch weg. Und wir hoffen, dass da zufällig irgendeiner zufällig zu uns kommen will. Das wird Abstiegskampf pur. Ja, da sind so ein paar starke Wörter drin, wie beispielsweise eine stümperhafte Kaderplanung. Kann man das so unterschreiben? Oder haben wir einfach zu wenig Einblick hinter die Kulissen und da werden mehr Strippen gezogen, als wir eigentlich denken?
Ja, ich glaube, das ist natürlich das generelle Problem, dass wir da alle viel zu wenig sehen. Ja, es läuft nicht optimal und das wissen auch die handelnden Personen selbst. Clemens Fritz haben wir damit natürlich gestern Abend konfrontiert und er sagt auch, natürlich hätte er das alles lieber viel früher hinbekommen und den Kader so hingestellt, wie man sich das wünscht, aber es ginge eben nicht. Natürlich spielt Wirtschaft eine Rolle und das kaufe ich ihm hundertprozentig ab. Werder hat eben nicht die Mittel zu sagen, das machen wir jetzt auf jeden Fall, den wollen wir haben. Dann spielt sportliche Überzeugung eine Rolle, sagt er, gut, klar, da gehe ich davon aus, dieser ominöse Schattenkader, der da immer existiert, alle, die da draufstehen, von denen ist man so sehr überzeugt, dass man ihn dann halt, dass man sie halt auch haben möchte. Natürlich ist das mit der Umsetzung eben nicht immer so einfach, weil andere Clubs eben auch sagen, na, wenn wir den jetzt abgeben, brauchen wir aber wirklich jemand Neues. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass so gehandelt wird bei vielen anderen Clubs. Und das wäre dann natürlich, wenn du dann nicht sagen kannst, na gut, dann zahle ich eben 2 Millionen Euro mehr, vielleicht kann ich euch so überzeugen, dass das dann eben nicht funktioniert. Das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen und ich glaube auch, dass das schwierig ist, aber man sieht eben auch an anderen Clubs, dass es irgendwie gehen kann. Und gestern wurde schon auch natürlich relativ dünnhäutig darauf reagiert, dass es jetzt Kritik gibt. man wüsste zwar, also man hat auch ausdrücklich betont, er nimmt sich da nicht aus der Verantwortung und er kann mit dem Druck umgehen und er weiß auch, dass jetzt Kritik aufkommt, sagte dann aber auch relativ vielsagend, also letztes Jahr haben wir früh gehandelt, da haben sich alle beschwert, dass dann keiner mehr was, dass wir nichts mehr gemacht haben und jetzt ist es auch nicht richtig, weil wir zu spät handeln. Das war mir dann auch ein bisschen zu billig und da merkt man schon, dass das natürlich von einer großen Unzufriedenheit geprägt ist, weil du eben, und das ist, glaube ich, ein wirklich entscheidender Faktor, auch diese Abgabeangebote eben nicht hast. Natürlich wäre das sportlich ein mega Verlust, wenn Romano Schmid jetzt noch ginge, aber auch schon vor, sagen wir mal, 6 Wochen gegangen wäre. Aber du hättest dann eine Summe X zur Verfügung gehabt, mit der du in aller Ruhe hättest planen können. Und da eben diese fetten Angebote auch ausbleiben, ist das, glaube ich, ein ganz großer Punkt, der zu dieser gesamtheitlichen Unzufriedenheit führt, weil Werder einfach nicht weiß, mit welchen Geldern sie planen können und welchen nicht und auch nicht mit welchen Spielern sie planen können. Es ist einfach zu, man hat sich da in eine Situation manövriert aus verschiedensten Umständen, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, aus der es eben nicht einfach ist, herauszukommen. Ich will damit niemanden verteidigen, aber das zeigt vielleicht, in welchem Dilemma da die Verantwortlichen stecken. Nichtsdestotrotz, auch ich bin der Meinung, das muss man anders lösen können, gerade wenn du sportlich erfolgreich sein willst. Und das will Werder im Pokal eigentlich immer.
Ja, und es ist vor allem wenig vorausschauend, wie ich finde. Denn du weißt ja als Verantwortlicher, worauf du dich da einlässt. Du weißt, wie lang die Transferphase ist. Du weißt, was du in deinem Kästchen hast, ja, an Mitteln. Und dementsprechend finde ich, kannst du dich da auch anders drauf einstellen. Ich nehme gerne eine weitere Stimme mit rein. Anstatt dass man die Mannschaft aufrüstet, rüstet man sie immer mehr ab. Mehr Qualität verschwindet. Das kann so nicht gut gehen. So spart man sich in die zweite Liga. Ja, Malte, ich muss ganz ehrlich sagen, so die Mischung aus Alternativlosigkeit und nahezu leeren Kassen, die lässt mich auch nicht gerade optimistisch zurück. Große Sprünge werden da wohl nicht mehr gemacht. Oder glaubst du, dass Werder da jetzt noch last minute jemand Großes aus dem Hut zaubert? Und verbunden dann auch mit einer weiteren Frage. Ich meine, wir haben jetzt 10 Millionen für einen Bangula ausgegeben. Ist das das Allheilmittel, jetzt auf einen Spieler zu setzen? Ich meine, wir brauchen ja am Ende des Tages einen guten, breit aufgestellten Kader und jetzt nicht irgendwelche einzelnen Stars, die uns in der ersten Liga halten.
Ja, wenn er es denn tut, ist das, glaube ich, schon mal viel damit erreicht, weil das würde dann ja implizieren, dass er wirklich eine gute Saison gespielt hat und dieses Finanzmodell, diese Idee dahinter hat, aufgehen könnte, dass man eben einen Spieler, der viel Qualität verspricht, teuer gekauft hat, um ihn dann auch sehr teuer wieder zu verkaufen. Aber genau das ist die große Frage, ob Samuel Bangula das nun wirklich sein kann und ob man dieses Geld, wenn es denn so knapp ist, nicht wirklich tatsächlich auf mehrere Transfers hätte strecken können, sollen, müssen. Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt noch um die Ecke kommt. Also man hat sich so sehr auf André Silva versteift, dass ich kaum glauben kann, dass es nicht noch andere Spieler geben soll, die ähnlich oder mehr Qualität versprechen in dieser Range, in dieser finanziellen Range, dass man sich nicht auf den hätte stürzen können, um den früher zu bekommen. Finde ich auch sehr, sehr seltsam. Ich glaube, dass du Transfers eigentlich bräuchtest, die Euphorie erzeugen im gesamten Umfeld, ohne dass es jetzt da der ganz mega große Name ist. Aber die halt das Gefühl vermitteln, okay, der hilft uns jetzt wirklich weiter. Und ich finde zum Beispiel, dass Werder das auch durch den Bangula-Transfer und obwohl da 10 Millionen Euro im Umlauf sind, überhaupt nicht gelungen ist. Also der hat sich relativ zügig während des Trainingslagers leicht nur, aber er hat sich leicht verletzt. Das war direkt ein Dämpfer, bei Maxi Wöber schwingen auch immer so Fragezeichen mit, halten die Knie oder nicht. Also das ist alles nichts, wo du als Fan von außen, da kann ich jeden verstehen, direkt sagst, okay, das sind die Transfers, die ich mir wünsche, die bringen uns richtig, richtig weiter. Und das ist, glaube ich, das, was Werder jetzt eigentlich benötigt. Deswegen bin auch ich sehr gespannt, was da jetzt wirklich am Ende dann noch präsentiert wird und hoffe, dass das wirklich alles nach A-Lösung klingt und nicht nach dem, was man halt noch irgendwie umsetzen konnte.
Ja, du hast übrigens einen neuen Freund im Trainingslager gefunden, deute ich hier. Armin aus Süddeutschland. Ihr habt wohl sehr viel geschnackt, hat er geschrieben. Und er sendet an dich. Malte, dein Bericht, dass die Niederlage die Quittung ist für das, was bisher geschah in der Vorbereitung, da stimme ich dir 100% zu. Das ist für mich eine Katastrophe. So holen die keine Punkte in allen Bereichen, muss Verstärkung her, da in der Bundesliga die Mannschaften um 20% besser sind. Mir tut nur der Trainer leid. Und eine weitere Stimme, Kai aus Münster. Moin, hab gerade einen Ausschnitt vom Interview mit Fritz nach dem Spiel gesehen. Ich finde, dass er wenig souverän wirkt bei den Fragen vom Kicker und von Malte zur Kaderfertigstellung bis zum ersten Pflichtspiel. Die ganze Situation macht mir langsam doch Sorgen. Also wir können das mal so zusammenfassen. Es ist völlig klar, wir brauchen uns nicht permanent mit den Bayern oder ähnlichen Mannschaften vergleichen, weil da sind wir finanziell ja mal Welten von entfernt. Dennoch, in fast jeder Stimme, die wir hier einsammeln, schwingt schon so dieses Thema mit, hoffentlich können wir uns in der ersten Bundesliga halten. Das heißt, der Pessimismus im Moment ist groß und der Frust auch, was wir nachvollziehen können. Jetzt bring uns noch mal so ein bisschen Hoffnung rein. Also du sagst jetzt gerade, du hoffst auch, dass da noch mal so ein guter Last-Minute-Transfer kommt, was wir ja alle hoffen. Aber was kann uns noch helfen und vielleicht auch noch mal, welche Rolle spielt Horst Steffen? Weil Stand jetzt habe ich auch das Gefühl, dem sind ja irgendwie die Hände gebunden. Also der muss ja mit dem Material arbeiten, was er da hat.
Ja, genau.
Und
also,
wenn du nicht aus dem Vollen schöpfen kannst, wo soll er es herholen?
Ja, genau, ist so. Also seine Arbeitsansätze gefallen mir auch total. Ich finde ihn menschlich auch schwer in Ordnung, muss ich auch sagen, nach allem, was ich so bislang mit ihm an Gesprächen geführt habe. Der hat eine klare Idee, der hat einen wundervoll angenehmen Blick aufs Leben. Glaube auch, dass der die richtige Ansprache zu seinen Spielern mit seinem gesamten Trainerteam finden kann. Also da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Natürlich braucht er auch auf dem Platz sportliche Erfolge, damit die Mannschaft insgesamt an diesen gesamten Weg glaubt. Nichts ist schwieriger für einen Trainer, wenn du gute Ideen hast, die auch woanders schon funktioniert haben, aber sie klappen jetzt einfach nicht. Aber eben aus, ich glaube, alle wissen im Moment noch, dass eben aus besagten Gründen, über die wir gerade schon gesprochen haben, dieses Gesamtkonstrukt noch nicht so funktioniert, wie es sich alle wünschen. Ich habe auch die Hoffnung, dass sich mit den Transfers, die noch kommen werden, die Situation deutlich bessert. Kann aber jeden verstehen, der wirklich Angst hat, dass es vielleicht runtergehen könnte, weil natürlich der Rest der Liga eben auch nicht schläft. 5 Euro ins Phrasenschwein. Die tun natürlich auch alles dafür, dass man nach oben kommt und nach oben blicken kann. Und nach verhältnismäßig guten Jahren in Bremen, wo man früh mit dem Abstieg nichts zu tun hatte, glaube ich auch, dass es diesmal deutlich härter werden wird, weil eben auch, selbst wenn man jetzt noch Spieler holt, auch das wieder eine Anlaufzeit brauchen wird. Also das sehen wir jetzt am Beispiel Bangula, das sehen wir am Beispiel Föber. Der ist sogar noch relativ lange mit dabei und das wird trotzdem immer noch Zeit brauchen, bis sich das einpendelt. Wir haben auch Beispiele wie Sendelin und Jens Day gesehen, die ein halbes Jahr gebraucht haben, bis das wirklich richtig funktioniert hat. Also ich glaube auch, dass das sehr, sehr eng und ungemütlich wird und genau deshalb bin ich eben auch der Meinung, das hätte man alles viel früher lösen können, müssen, sollen. Ich weiß, auch das ist schwierig, aber trotzdem, das muss einfach die oberste Prämisse sein, weil ich glaube, deine Mannschaft, gerade in einem Jahr, wo es einen, ich sag mal, den Umbruch auf der Trainerbank gab, weil dieser einst so angekündigte Umbruch im Team, den sehe ich nicht, außer dass halt Spieler gegangen sind, aber noch sehe ich nicht, wo die Neuen sind. Da ist es umso wichtiger, wenn es so viele Veränderungen gibt, dass man dann möglichst schnell versucht, eben das Fundament dafür zu schaffen, dass diese Veränderungen auch Früchte tragen können.
Wer gestern irgendwie sinnbildlich für uns alle stand, für unser aller Gefühl, war Michael Zetterer. Der konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Der hat die dicksten Tränen geweint. Und ich glaube, uns allen war natürlich auch klar, warum das so ist. Wobei zwischendurch habe ich mich gefragt, ist es der eigene Schmerz oder ist es das Mitleid für die Verbliebenen, das er da zum Ausdruck bringt? Zu 99,9% ist der weg.
Genau.
Also wie gesagt, ne, wir haben jetzt Samstagmorgen und höchstwahrscheinlich geht ja der Transfer noch über die Bühne. Immerhin mit einer offensichtlich guten Summe, also bis zu 5 Millionen sind wohl im Spiel. Also erst hieß es 3,5 bis 4,5. Wenn wir 5 kriegen, ist das ein verdammt guter Deal. Und Lukas aus Siegen, der schreibt dazu, Zetterer gestern mit einem unfassbaren Spiel. Seine Abstöße sind messerscharf und kommen auf den Fuß. Eigentlich musst du jetzt 10 Millionen für ihn verlangen. Schade, dass er nur ein Jahr Restwert hat, aber aktuell ist der Markt sehr volatil. Ja, erstmal schade, Zetti, dass du höchstwahrscheinlich gehst. Du hättest auf jeden Fall einen besseren Abgang verdient. Mio Backhaus wird jetzt die neue Nummer 1 im Tor, wenn dann alles so kommt. Mhm. Der hat noch keine Bundesliga-Erfahrung. Mhm. Was ist von dem zu erwarten? Und ich habe mich gestern auch gefragt, weil da stand ja noch so ein bisschen auf der Kippe, wäre Zetti gestern nicht der Mann zwischen den Pfosten gewesen? Hätte Mio Backhaus das parieren können, was da gestern passiert ist?
Grundsätzlich glaube ich schon. Ich halte den für einen sehr, sehr talentierten jungen Mann, bin aber auch gespannt, wie er den Sprung jetzt dann auf die große Bühne schafft. Habe auch lange überlegt gestern im Vorfeld, ob man ihm nicht eigentlich jetzt, wo im Prinzip feststeht, dass Michael Zetterer den Verein verlässt, dieses Spiel schon geben sollte. Kann jedes Argument dagegen verstehen, weil natürlich ganz kurzfristig reinzukommen in so einem wichtigen Spiel um dann direkt auf der großen Bühne vielleicht einen Fehler zu machen und angezielt zu werden, kann ich aus Trainersicht nachvollziehen, dass man sagt, wir nehmen erstmal den Mann, der in den letzten Jahren hier die Eins war, ohnehin unsere Eins eigentlich sein sollte, und auch mit einem Fehler umgehen kann, beziehungsweise wenn er einen macht, hätte man als Trainer sich einfach hingestellt und hätte gesagt, okay, habe ich mich falsch entschieden, ist okay. Jetzt hat Mio Backhaus eine Woche lang Zeit, sich auf sein Bundesliga-Debüt in Frankfurt, ausgerechnet dann Frankfurt gegen Zetterer vielleicht, vorzubereiten. Das wird aufregend für ihn genug. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also er hat in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht. Sicherlich gab es hier und da auch mal die ein oder andere Ungenauigkeit, aber man hat eben gestern auch noch mal gesehen, welchen Wert Michael Zetterer haben kann mit seinem Spiel, mit dem Ball am Fuß, auch auf der Linie gut reagiert. Und seine Tränen zeigen natürlich, dass er sehr, sehr, das ist aber ohnehin bekannt, an dem Verein einfach hängt. Für ihn ist es aber natürlich jetzt nochmal eine super Chance mit Aussicht auf Champions League. Also der geht hier nicht einfach und sagt, ist mir doch alles egal, sondern das Gegenteil haben, glaube ich, diese Bilder gestern Abend auch rausgedrückt.
Noch ein Wort zu Marvin Ducksch. Also erstmal hatte ich die Hoffnung, dass dieser Podcast wirklich kürzer wird, weil er weg ist. Also wir haben nicht mehr so viel Redepotenzial. Nein, aber jetzt mal Scherz beiseite. Wie groß ist denn die Lücke, die er hinterlässt? Und konnte man da gestern schon in der Partie lesen? Denn er war ja der Mann für die Standards. Es gab ja einen, so einen Schlenzer. Ich glaube, der war von Jinma, wenn ich mich richtig erinnere. Wo ich dachte, den hätte Ducksch wahrscheinlich reingemacht.
Oh yeah.
Wie wird die Mannschaft jetzt ohne Ducksch klarkommen? Ich meine, im Grunde passt er ja auch nicht mehr so richtig gut in das neue System von Horst Steffen.
Genau, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Hinzu kommt eben die Verletzung, dass er ohnehin auch mal eine gewisse Anlaufzeit gebraucht hätte. Ein Jahr Restvertrag. Also ich kann den Verein da total verstehen, dass er sagt, wir geben Marvin Ducksch ab. Der wird auch nicht jünger. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass seine Zweikampfführung im vergangenen Jahr vor allem dann auch nicht mehr so gut war. Da hatte man ja wirklich, das sage ich jetzt mal ganz überspitzt, häufiger auch mal das Gefühl, dass du ja mit 10 Leuten verteidigt hast und nicht mit 11. Deswegen kann ich verstehen, dass der Verein dann gesagt hat, wir geben ihn ab. Nichtsdestotrotz werden seine Scorerpunkte eben fehlen und davon gab es nicht zu wenige. Ob er das gestern dann direkt der Gamechanger gewesen wäre, weiß ich nicht. Glaube ich sogar auch nicht im Moment, eben weil das System jetzt komplett anders aussieht. Aber auch deshalb muss Werder mit allen Mitteln dafür sorgen, da jemanden in der Offensive hinzustellen, der auch nur annähernd dir irgendwie die Scorerpunkte generieren kann, wie es ein Marvin Ducksch getan hat, weil die dürfen einfach nicht fehlen. Dass er natürlich jeden Freistoß und jede Ecke geschossen hat und deswegen auch die Scorerpunkte geklettert sind, gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn Werder daraus mal Kapital geschlagen hat. Das müssen jetzt eben andere übernehmen und deswegen sieht man, wie in vielen Bereichen bei Werder noch Luft nach oben besteht.
Also wir werden natürlich die Bewegung, die in der Mannschaft ist, weiterhin ganz engmaschig verfolgen. Dazu gehört Romano Schmid, wir haben schon angesprochen, es gibt eventuell einen möglichen Weggang, der noch im Raum steht. Vielleicht bleibt der aber auch, was uns natürlich sehr helfen würde. Dann haben wir gestern das Profidebüt, vielleicht noch ein Wort dazu, von Patrice Čović gesehen. Wie hat er das deiner Meinung nach gemacht, mal abgesehen von der Einleitung der rot-gelben Karte?
Ja, also man hat ihm die Aufregung am Anfang natürlich angemerkt. Hat sich dann deutlich gesteigert, wurde sicherer in seinen Aktionen, hat auch viel Laufarbeit betrieben. Aber natürlich hat er dann auch hinten raus relativ schnell abgebaut. Mich hat es auch überrascht, dass beispielsweise Justin Jinma runter musste und nicht ja. Patrice Čović. Ich glaube, Justin Jinma hat man ihm angesehen, war auch nicht so glücklich damit und konnte es nicht so ganz verstehen.
Nee.
Nichtsdestotrotz, das ist jetzt das perfekte Beispiel dafür gewesen, wie es funktionieren muss oder kann und wird. Ja, ist ein junger Spieler, der wird seine Fehler machen, aber er kriegt jetzt eben seine Chance. Dann muss man auch damit leben, dass er Fehler macht. Wird ihm helfen, wird Werder perspektivisch im Idealfall auch weiterbringen, wenn so ein Spieler schnell lernt. Aber da müssen wir jetzt dann eben auch mit um. Wir können nicht wie letzte Saison andauernd schreien, Ole Werner bringt die jungen Leute nicht und jetzt macht es Horst Steffen und uns hinterher dann hinstellen. Ja, aber der hat jetzt den entscheidenden Fehlpass auf Leo Bittencourt gespielt oder beziehungsweise diesen Fehler begangen, der dann zur roten Karte geführt hat. Das funktioniert dann auch nicht. Also das müssen wir jetzt mittragen und ich finde, das ist auch genau richtig und nur so funktioniert es, indem du solche Spieler nach und nach daran heranführst und der wird in den nächsten Bundesligaspielen, glaube ich, immer mal wieder seine Minuten bekommen. Hat er sich verdient und er wird sicherlich auch noch mal den einen oder anderen Fehler machen, aber vielleicht auch irgendwann dann die Momente einleiten, die Werder zu Siegen verhelfen und das Zeug dazu hat er auf jeden Fall.
Also wir drücken ihm auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass seine Leistungskurve nach oben zeigt. Und wo wir gerade bei Spielminuten und Leistungskurven sind, fällt mir ja noch der Herr Alvero ein, der sich gestern kurz vor der Partie krank gemeldet hat. Da höre ich eigentlich bei jedem Werder-Spiel, dass ich gucke, sag mal, was ist eigentlich mit Alvero? Mhm. Findet der noch statt? Der hat ja unter dem System von Ole Werner im Grunde, wenn überhaupt, mal auf der Bank gesessen. Ganz zu Anfang hat er Spielminuten bekommen, stand teilweise wie Falschgeld auf dem Feld. Meine Hoffnung ist ja so ein Stück weit, und das ist jetzt einfach mal eine steile These von mir, dass er unter Horst Steffen besser klarkommt, da nochmal eine Chance bekommt, oder ist der grundsätzlich schon ein Stück weit abgeschrieben? Wie viel hat der stattgefunden im Training und in den Testspielen kam er ja auch das ein oder andere Mal aufs Feld?
Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen präsenter ist. Also das fiel schon auf im Vergleich zu vorher, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er absolut Ansprüche angemeldet hat. Ich bin hier ein Startelf-Kandidat. Man hätte ihn gestern sicherlich sehr, sehr gut gebrauchen können, eben weil Senelin vorbelastet war, weil Leo Bittencourt dann runter musste, hätte man anders wechseln können und ihn auch noch mit ins defensive Mittelfeld stellen können. Aber auch da muss man immer noch sagen, mir fehlt momentan noch die Fantasie, dass er den ganz großen Impact bei Werder nochmal haben kann. Ich hoffe aus Werder-Sicht auch, dass er unter Horst Steffen noch Schritte nach vorne macht. Ihm ist selber nichts vorzuwerfen. Also er geht weiterhin mit einer, so nehme ich ihn wahr, mit einer Leichtigkeit und Lockerheit an den Tag. Zumindest was so seine Ausstrahlung angeht. Er lächelt immer noch sehr viel, lässt sich überhaupt nicht hängen. Aber trotzdem kann und sollte da dann noch ein bisschen mehr kommen, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Konstanz ins Spiel. Aber das hängt natürlich auch mit Selbstvertrauen zusammen. Dass er dann ausgerechnet gestern auch noch krank passen muss, ist dann doppelt bitter.
Ja, total. Aber Skelly, auch dir wünschen wir alles Gute und hoffen, dass du nochmal durchstarten kannst bei Werder. Ich sag mal so, wir machen einen Strich drunter. Hauptsache, der Bangula spielt jetzt mit der richtigen Rückennummer, oder?
Oh Gott, ja, wenn das unser größtes Problem ist, dann gute Nacht.
Da musste ich ja wirklich sehr lachen. Also da dachte ich, Mensch, endlich mal was, wo ein bisschen Humor in die Nummer kommt. Ich weiß gar nicht, wie viele Trikots jetzt ausgegeben wurden, aber ich würde das mit der falschen Rückennummer ja behalten. Das wird ja wahrscheinlich irgendwann mal eine Rarität, sollte der Mann durchstarten bei Werder. Ich weiß nicht, wie ihr es so haltet. Könnt ihr uns ja gerne mal spiegeln und senden an unsere WhatsApp-Nummer, die 01609821 3x die 8 und die 4. Generell sprechen wir mit euch aber nicht nur über Rückennummern, sondern auch über all das, was wir heute angesprochen haben. Vor allem ging es um die Transferpolitik. Malte, danke, dass du uns mit reingenommen hast.
Sehr gerne.
Vielleicht noch ein Wort zum, ich nenne es jetzt bewusst mal so, ominösen Testspiel heute. Was soll das? Warum brauchen wir das nach so einem Pokalfight gestern?
Also da soll die zweite Reihe, die ja spärlich gesät ist, soll jetzt noch ein bisschen Spielpraxis sammeln. Das hat mich auch etwas gewundert, weil der Kader ebenso knapp bestückt ist. Vor einer Woche haben wir darüber geredet, dass Udinese Calcio die erste Partie dieser Geheimtest auf 60 Minuten eingeschrumpft wurde, weil zu wenig Spieler da sind. Sicherlich ganz gut. Mio Backhaus, könnte ich mir vorstellen, wird relativ viel Spielzeit bekommen. Also für ihn kann es sicherlich nicht schaden, gegen einen ambitionierten Gegner dann nochmal das Tor hüten zu dürfen. Was sonst so davor passiert, also jetzt 10 Stunden nach dem Spiel ist es irgendwie auch Quatsch, dann Straftraining anzusetzen und Leute, die irgendwie am Vortag nicht überzeugt haben, da nochmal zu quälen und in eine Verletzung steuern zu lassen. Und jetzt aber auch nur nachher mit der U17 zu spielen, ist irgendwie auch nicht zielführend. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ihr seid zu Glück, wenn ihr das hört, alle schon ein bisschen schlauer.
Genau, und das gilt übrigens auch für nächste Woche Samstag, Bundesliga-Start. Dann sind wir bei der Eintracht zu Gast. Ja, bin ich gespannt. Ich bin übrigens selbst vor Ort. Wer von euch wird der Reporter sein?
Wisst ihr das schon? Jetzt triffst du mich auf den falschen Fuß. Ich glaube, der Kollege Kurteus ist vor Ort. Müsste ich jetzt aber glatt nochmal nachschlagen. Ich bin es nicht, das weiß ich.
So oder so, es wird einen kompetenten Gesprächspartner in das diesem sowieso. Podcast geben. Darauf freue ich mich sehr. Das war auch heute der Fall. Vielen Dank, Malte. Wir waren mal wieder viel zu lang, aber es gab ja auch so viel zu erzählen, wie es immer so ist bei Werder.
Natürlich.
Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich bei dir. Wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Sehr
vielleicht
gerne.
Mit dem Testspiel als nettes Zusatzkonzert, hätte ich fast gesagt. Und dann hören wir uns in der neuen Saison. Danke, dass ihr dabei wart. Cheers vom Nachspieldeich.
Macht's gut.